Resonanz macht Schule. Der Bildungspodcast zwischen Wissenschaft und Praxis, bei dem der Mensch im Zentrum steht. A tavola, das Tischgespräch.
Wenn du das jetzt von dir beschreibst, könnte ich fast anfangen zu weinen, weil wirklich das war die Idee, ne? Dass ihr wieder Kraft empfindet, auch wirklich selbstwirksam zu sein. Weil das hatte ich auch oft das Gefühl, dass Lehrkräfte sagen, ich bin so ergeben dieser Situation und kann nichts dazu beitragen, dass sie besser wird. Und das ist so eine verfehlte Energie, die da entstanden ist, das wollte ich unbedingt in positive Bahnen lenken.
Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz macht Schule mit Professor Markus Eckert und mir, Tobias Schellenberger. Heute zu einer weiteren Folge des Tischgesprächs. An unserem Tisch nehmen Menschen Platz, die Schule prägen und bewegen. Dabei interessieren uns nicht nur ihre Position, Programme und Entscheidungen. Wir möchten vielmehr erfahren, was sie persönlich antreibt, was sie auf ihrem Weg gelernt haben, woran sie vielleicht auch mal gezweifelt haben und welche Erfahrungen hinter ihren Überzeugungen stehen. Unser heutiger Gast ist Julia Willi Hamburg, seit 2022 niedersächsische Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Sie trägt dadurch eine beeindruckende Verantwortung für fast 3000 Schulen, wenn ich die Zahlen richtig recherchiert habe, etwa 1 Million Lernende und mehr als 70.000 Lehrende, die an Niedersachsens Schulen arbeiten. Julia Willi Hamburg gestaltet nicht nur die Rahmenbedingungen von Schule. Ihre Entscheidungen reichen bis ins Klassenzimmer, ins Lehrerzimmer und auch in Familien hinein und treffen dort dann auf ganz unterschiedliche Hoffnungen, Bedürfnisse und natürlich auch Lebenswirklichkeiten. Heute möchten wir allerdings nicht nur über das Amt und seine Aufgabe sprechen, wir möchten vor allem den Menschen kennenlernen, der diese Verantwortung übernommen hat. Was hat den Menschen Julia Willi Hamburg geprägt? Was gibt ihr Orientierung? Was fordert sie heraus? Und welche Schule und Schulkultur möchte sie eines Tages mitgestaltet haben? Eine kleine Bemerkung am Rande noch. Wir befinden uns heute in den heiligen Hallen des Niedersächsischen Kultusministeriums. Und für mich persönlich hat unser heutiger Ort noch eine kleine Besonderheit. Denn landläufig gesprochen sitze ich hier meiner obersten Dienstherrin gegenüber. Und das auch noch in ihrem eigenen Hause. Der Dienstweg war also selten so kurz. Ich freue mich sehr, dich persönlich kennenzulernen und sage aus ganzem Herzen herzlich willkommen, Julia Willi Hamburg. Schön, dass du dich mit uns an einen Tisch setzt.
Ja, hi, ich freue mich auch sehr.
Ja, hi, schön, dass du da bist und dass wir da sein dürfen auf jeden Fall.
Zum Eingang eine Frage. Wir haben uns natürlich im Vorfeld ausgetauscht und Gedanken gemacht und haben beide festgestellt, dass wir einhellig der Meinung sind, dass du nicht nur eine besonders mutige, sondern auch eine der nahbarsten Politikerinnen unseres Landes bist. Und das passt natürlich wunderbar zum Titel unseres Podcasts. Und diese Haltung kommt ja auch vielen Schulen in Niedersachsen zugute. Daher zum Auftakt die Frage, woraus speisen sich dein Mut und deine Offenheit? Was treibt dich an?
Also ich habe schon als Schülerin immer für andere gekämpft. Das hat mich irgendwie angetrieben. Mich hat Ungerechtigkeit total irre gemacht. Und ich fand schon damals als Schülerin immer unaushaltbar, wenn Kinder kein Essen dabei hatten und es dadurch dann schwerer hatten, sich zu konzentrieren. Oder es gab ein Kind, auf das habe ich aufgepasst, das hatte eine geistige Behinderung und das wurde dann immer weggefahren zum Stadtrand und wieder zurückgefahren und war überhaupt nicht Teil der Schule. Und sowas fand ich so ungerecht. Und am Anfang habe ich mich immer aufgerieben, den einzelnen Kindern und Menschen zu helfen, Schülern Nachhilfe zu geben und habe irgendwann gemerkt, das reicht überhaupt nicht. Das System muss sich ändern, weil ich gehe hier kaputt, wenn ich versuche, jedem einzeln zu helfen. Und das war dann ehrlicherweise mein Weg in die Politik.
Mhm. Du warst ja sehr jung, als du in die Politik gegangen bist. Wenn ich das richtig erinnere, warst du damals die jüngste Landtagsabgeordnete Niedersachsens. Was hat dich dazu angetrieben, dich politisch zu engagieren?
Ja, also genau. Ich habe erst gemerkt, ich ändere nicht, ich löse die Themen, die mich aufregen, nicht, wenn ich Einzelnen nur alleine helfe. Das funktioniert nicht. Und dann war es damals so, es gab damals eine rot-grüne Bundesregierung, die sehr viel gemacht hat für Rechte für alle. Auch Dinge, die wir sicherlich zum Teil kritisieren, aber sehr viel Positives an Aufbruch in der Gesellschaft gebracht haben. Und dann hat Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, das darf jetzt nicht enden. Es kann nicht wieder so eine Kohl-Ära danach kommen. Und das hat mich politisiert. Dann haben eine Freundin und ich angefangen, selber Flyer zu malen. Das werden die Parteien richtig doof gefunden haben. Bin zu irgendwelchen Wahlveranstaltungen gegangen. Und danach habe ich gedacht, ich muss selber mich einmischen, weil sonst kann ich auch nicht meckern.
Mhm. Das kann ich verstehen.
Ja, total, total spannend. Und der Weg war dann so gerade in die Politik. Du bist ja früh gestartet, hat Tobias auch gesagt. Das heißt, das hat dann auch relativ schnell funktioniert, oder?
Ich bin 2006, 2007 zur Jugendorganisation gekommen und dann war ich erst in der Grünen Jugend länger aktiv und bin dann witzigerweise in die Partei gekommen, weil die Partei hat diskutiert, ob wir das Wahlalter senken sollen auf 14 Jahre. Das haben alle belächelt und ich wollte gerne mit abstimmen. Und dann hat mein damaliger Geschäftsführer gesagt, ja, da musst du auch in der Partei Mitglied sein, sonst darfst du ja nicht abstimmen. Und dann bin ich eingetreten und dann habe ich auf dem Parteitag gegen den Landesvorsitzenden geredet und wir haben die Abstimmung gewonnen. Und dann, dann habe ich ganz viel auch bei der Partei gemacht. Und 2012 war dann die Listenaufstellung. Also gerade war es, glaube ich, nicht, weil ich habe auch Wahlen verloren. Ich bin nicht nur einfach durchgestartet, aber doch wahrscheinlich relativ schnell. Ja.
Ja.
Und damals war es dann ja so, dass uns Grünen ist immer wichtig, dass man alle Altersstufen abbildet, also verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene soziale Hintergründe, verschiedene Menschen einfach, die unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Und deswegen haben wir auch in der Regel, stellen wir die jüngsten Abgeordneten jede Legislaturperiode. Und insofern bin ich dann sehr jung ins Parlament gekommen mit den entsprechenden Konsequenzen. Ne? Wenn man jung ist, hat man noch nicht 100 Jahre Berufserfahrung. Das wird mir gerne vorgeworfen dann. Aber das geht halt nicht alles. Ne?
Ja, wie gehst du damit um, wenn dir sowas vorgeworfen wird?
Naja, zum einen erkläre ich, dass man Repräsentanz nur gewährleisten kann, wenn man verschiedene Leute reinholt. Und ich habe halt damals dann junge Menschen repräsentiert. Und zum anderen hat die Frage von Lebenserfahrung auch nicht automatisch nur was mit Berufserfahrung zu tun. Und eine gute Politikerin macht auch nicht aus, dass sie vorher 30 Jahre irgendwo schon gearbeitet hat. Insofern. Aber die das mir vorwerfen, die wollen in der Regel auch gar nicht mit mir diskutieren oder überzeugt werden oder mich kennenlernen. Deswegen versuche ich da eher drüber zu stehen.
Okay. Ja, aber dann hat dein Weg in die Politik ja auch etwas mit Mut zu tun gehabt, wenn du da gesagt hast, du hast dagegen angeredet und dann die Abstimmung gewonnen. Also du hast dich getraut, deine Stimme zu erheben letztlich. Und der Wunsch nach Partizipation und Stimmen, die gehört werden, ist ja auch bei den Lernenden einfach sehr groß. Das war nicht zuletzt im Deutschen Schulbarometer ganz eindeutig. Sondern, und das finde ich eben auch etwas, das du ja ermöglicht durch das Freiräume-Konzept, das du ins Leben gerufen hast, dass auch die Lehrenden wirklich mehr Einflussnahmemöglichkeiten haben auf die Schule und die Welt, die sie umgibt. Und ich finde, das ist etwas, das ich eigentlich, da kommen wir vielleicht später noch zu all den Dingen, die du angestoßen hast, aber etwas, das ich für mich aus meiner Perspektive als Lehrkraft besonders spürbar an deinen Werken sozusagen zeigt, ist, du schaffst ganz viel. Du hast wirklich Dinge umgesetzt, die direkt und unmittelbar in mein Leben hineingewirkt haben, in meinen Beruf. Und dadurch diese Möglichkeit geschaffen, auch wirklich mich einzubringen mit dem, was ich möchte, mehr noch als vorher. Es gab also, weil, so hast du es zumindest mal in einer Podcast-Folge gesagt, du wolltest den Schulen ein wenig das Korsett nehmen, wenn ich es richtig erinnere, diese Aussage. Und da spricht für mich immer ganz viel aus dem, was du tust, Menschlichkeit heraus. Also das für mich gefühlt ist es so, dass du immer den Menschen stark ins Zentrum setzen möchtest und dass das ein Kernanliegen sozusagen von dir ist. Ist das so oder wie würdest du das sagen?
Ja, besser könnte ich es, glaube ich, selber auch nicht beschreiben. Also ich habe mich lange gefragt, was hilft denn eigentlich? Weil wenn ich an Schulen unterwegs war und ich war vorher ja schon bildungspolitische Sprecherin meiner Fraktion, dann haben die immer gesagt, meine Kinder brauchen was ganz anderes, aber ich darf nicht. Oder erzählen Sie es niemandem weiter, Frau Hamburg, aber ich mache hier was, was total gut ist, aber das darf niemand wissen. Und oh Gott, wenn mein schulfachlicher Dezernent das weiß. Und das zeugt ja wirklich für ganz ungesunde Strukturen, ne? Wenn man meint, man müsste was verbergen oder der schulfachliche Dezernent müsste das decken. Oder auch dieses Hemmnis, dass man meint, man dürfte nicht, wie man muss. Und deswegen war mir so wichtig zu sagen, wir müssen doch ermöglichen, ja, dass studierte Pädagogen wieder Lust haben auf ihren Job und den auszuleben. Ne, du hast jahrelang studiert, hast ein Know-how und weißt, wie du es anwendest. und da zu vertrauen und dir diesen Handlungsspielraum zu geben, dann auch mit der jeweiligen Lerngruppe, die ja nicht immer das Schema F ist, ne? Da sind ja immer wieder andere Kinder, es gelten immer wieder andere Dynamiken, das war mein großes Anliegen. Und wenn du das jetzt von dir beschreibst, könnte ich fast anfangen zu weinen, weil wirklich das war die Idee, ne, dass ihr wieder Kraft empfindet, auch wirklich selbstwirksam zu sein. Weil das hatte ich auch oft das Gefühl, dass Lehrkräfte sagen, ich bin so ergeben dieser Situation und kann nichts dazu beitragen, dass sie besser wird. Und das ist so eine verfehlte Energie, die da entstanden ist, das wollte ich unbedingt in positive Bahnen lenken.
Das hat geklappt.
Ja, das ist, ich denke noch an meine Schulzeit, also als Lehrer, wo genau das stattfand, was du gerade gesagt hast. Wir hatten Dinge, die funktionieren, wo wir immer gesagt haben, das müssen wir irgendwie kaschieren und es funktioniert ja. Ich war an der Hauptschule und wenn an der Hauptschule was funktioniert, ist es ja schon ganz gut. Und das hätte ich mir echt gewünscht. Und was ich aber weiß, ich bin inzwischen in vielen Schulen und höre auch vielen Schulen in Niedersachsen und höre dann auch, und die Ministerin war bei uns und die hat dann auch wirklich mit den Schülerinnen geredet. Sowas zu hören, das finde ich total toll, das zu hören. Und da, ich kann mir gut vorstellen, dass du da ja auch so eine Resonanz kriegst von Schülerinnen, von Schülern, von Lehrkräften direkt. Sowas. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, so Mensch, die nehme ich so direkt mit, das macht was mit mir?
Ja, absolut. Also Resonanz ist eigentlich auch ein richtig guter Titel für so einen Podcast. Ne? Nein, weil also so, ich mache auch so Politik. Also meines Erachtens kann man sich das nicht alleine ausdenken, sondern das, was wir hier tun, entsteht von unten. Also auch dieser Freiräumeprozess, der wächst ja von unten. Die Idee ist ja nicht, ich erzähle euch, was bei euch in den Klassenzimmern funktioniert, sondern sagt mir, was ihr braucht, was ihr derzeit nicht könnt. So, das ist die Idee dahinter. Und deswegen entsteht ganz viel aus Feedback von Schulbesuchen oder auch vom Austausch mit dem Landesschülerinnenrat oder mit Lehrerverbänden. Ja. Weil mein Job ist ja, dass euer Job funktioniert. Ne? So rum funktioniert ja das. Und diese Idee von, es wird was von oben runtergegeben und das funktioniert und ist unantastbar, ist ja sowas von weltfremd. Ne? Mein Job ist ja im Zweifel, aus Fehlern zu lernen, Dinge besser zu machen. Das ist mein Job. Ja? Und deswegen ist mir dieser Austausch so wichtig, weil erst daraus die guten Ideen entstehen.
Das ist tatsächlich etwas, das ich auch übertragen, runtergebrochen im Kleinen, in meinem Wirken als Lehrkraft so erlebe. Also in dem Moment, wo ich den Freiraum auch meinen Lernenden gebe, zu partizipieren und mitzuwirken, entstehen die besten Dinge. Viel besser, als wenn ich jetzt, und also wirklich auch bezogen auf die einzelne Stunde zum Teil, auf Impulse, die dann kommen, die man aufgreifen kann und weiterleben. Und dieses Freiräumekonzept ist hier aber deutschlandweit wirklich also einmalig in der Form, zumindest so wie du es geschaffen hast. Und ja, da kann ich auch einfach mal Danke sagen für, zumindest persönlich, weil ich genau das so erlebe. Also es hat wirklich Hierarchien abgeschafft und Mitsprache ermöglicht. Das heißt natürlich nicht, dass jede Schule es nutzt, aber die Möglichkeit ist da. Und ich erlebe im Umkreis auch der Nachbarschulen und Regionsschulen, von denen ich höre, dass das einfach als eine große Freiheit wahrgenommen wird, jetzt. Es heißt ja nicht nur, wir dürfen anders denken, sondern wir sollen explizit anders denken. Und das schafft natürlich eine Form von Aufbruchsstimmung, ne, und Pioniergeist und Ideenreichtum. Und das ist etwas, das wiederum dann für Selbstwirksamkeitserfahrungen, aber auch gleichzeitig für einfach ein Gefühl von innerer Freiheit und ich kann etwas machen und auch bewirken, sorgt. Und das ist einfach schön.
Ja, und ich glaube, das muss ein Stück weit wachsen. Ne? Wir natürlich haben einige Schulen, die gucken neugierig, sind so ein bisschen unsicher. Will ich das machen? Will ich das nicht machen? Ist das nicht total viel Arbeit? Und ehrlicherweise, Schulentwicklung ist halt Arbeit insofern. Na, aber sie lohnt sich halt am Ende. Und ich glaube, einige Schulen fangen jetzt auch an, weil sie bei anderen Schulen sehen, was das für einen Aufbruch erzeugt. Und wieder andere sind noch relativ weit weg. Aber die werden auch irgendwann anfangen. Ich glaube, dass sich das schon so ausbreitet. Und mir hat der Gedanke nicht gefallen, dass ich darauf warten muss, bis die letzte Schule davon überzeugt ist, weil ich glaube, sie überzeugt sich irgendwann von selbst. Und insofern machen wir jetzt ja auch Angebote, ne, da Fortbildungen zu machen, sich mal inspirieren zu lassen. Wir haben ja die Hospitationsschulen. Vielleicht könnt ihr da die Seite noch mal verlinken, wenn ihr das verbreitet. Nein, weil das natürlich, also ehrlich, man muss es ja auch gesehen haben. Ne? Du hast mich ja gefragt, auch was hat mich so alles motiviert. Ja. Ich habe, als ich in meiner Jugendorganisation aktiv war, haben wir überlegt, was ist ein gutes Bildungskonzept und haben das natürlich aus SchülerInnensicht heraus gedacht. Hatten dann Schüler eingeladen aus Freiburg und die haben gesagt, die Schule geht mir uns so auf die Nerven, wie sie ist, dass sie rausgegangen sind und stattdessen selber sich zum Abitur geführt haben. Die hatten eine Lehrkraft, die hat sie unterstützt einmal die Woche, sonst haben sie selbst gelernt, alles selbst gelernt.
Total beeindruckend.
Ja, und sowas muss man aber sehen. Man muss sehen, dass es funktioniert. Ne? Wenn ich mir die Alemannenschule angucke, oder wir haben Tausende in Niedersachsen, die ich jetzt, Tausende nicht, aber viele, die ich nennen könnte. Wenn man sieht, dass es klappt, wenn ich an so einer Hauptschule bin, wo alle SchülerInnen da sitzen, selbst intrinsisch motiviert lernen, still sind und ich wüsste gar nicht, dass ich an der Hauptschule bin. Und dann danach eine andere Schule besuche, wo ich merke, da gehen die alle über Tische und Bänke. Dann muss man diesen Unterschied sehen. Weil sonst kann man sich das theoretisch nicht vorstellen. Ne? Und deswegen sind, glaube ich, solche Hospitationen auch so wichtig, um überhaupt eine Idee zu bekommen. Also es kann zumindest sehr viel inspirieren, wenn man unsicher ist oder auch Überzeugungsarbeit leisten muss.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da ja auch so ein Bild hintersteht, was erstmal vorweg angenommen wird, was wir von Schülerinnen und Schülern landläufig haben, nämlich die wollen irgendwie Unterricht vermeiden und tun alles dafür und deshalb geht es über Tische und Bänke. Und wenn man dann so Konzepte umgesetzt, gelebt sieht, wie Stefan Rupana sie hat, wie andere Schulen sie auch hier in Niedersachsen haben, wie sie in Teilen vielleicht nur in Klassen gelebt werden, wo Schülerinnen und Schüler auf einmal anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen, Autonomie zu kriegen und da sich zu entwickeln, dann kippt ja ein ganzes Menschenbild einfach auch. Oder zumindest ein Schülerinnenbild, was wir haben.
Absolut. Und sich da aber auch zuzugestehen, dass die das erstmal lernen müssen. Also man wechselt ja das System nicht von heute auf morgen. Und auch die Lehrkräfte selber müssen ja was lernen, nämlich loszulassen, die Situation, ne, unter Kontrolle zu haben, ohne alles zu regeln. Ne, das braucht einfach Zeit. Ne? Und solche Prozesse, bis sie wirken, brauchen auch Zeit. Das funktioniert nicht mit einem Schnipsen. Und das sich zugestehen, ist auch eine Stärke, die man erstmal haben muss. Das passiert nicht einfach so.
Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, das ich im Laufe der Zeit der Beschäftigung mit Schulentwicklung gelernt habe, auch im Gespräch mit Stefan. Erstens ist es ja wirklich für jede Schule, deswegen würde es auch gar nicht funktionieren, glaube ich, wenn man das von oben durchhierarchisiert bis nach unten. Jede Schule ist Standort und Lerngruppen und Klientel oder Milieu spezifisch und dementsprechend gibt es ja auch nicht die Patentlösung, sondern jede Schule muss auch schauen, was ist eigentlich mein Weg oder unser Weg, und dafür hast du eben den Rahmen geschaffen, dass man danach suchen kann und das ausprobiert. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich, das merke ich auch an im eigenen Arbeiten, eine Sache der Überzeugungsarbeit im Kollegium zum Teil, aber auch des Erlebens von Haltungsarbeit ist es ja eigentlich letztlich. Ne? Also wie blicke ich auf Schule, wie blicke ich auf Lernende? Und da ist absolut die Begegnung mit Schulen, die es anders machen, mit Menschen, die schon losgegangen sind, eine ganz starke Inspirationsquelle. Weshalb wir auch dieses Festival nächstes Jahr ins Leben rufen, damit die Menschen sich begegnen können, damit es nochmal auf einer ganz anderen Ebene vielleicht eine stärkere Form von Aufbruchsstimmung geben kann oder etwas dazu beiträgt, die eh schon im Gange ist. Und das nur so am Rande, weil genau dieses Erleben, ich weiß noch, als ich den ersten Vortrag von Stefan Rupana gehört habe, wie inspiriert ich nach Hause kam, weil ich live gesehen habe, da ist jemand vorne, der erzählt einfach nur von dem, was er getan hat, und er behauptet nicht, es sei die Patentlösung, sondern bei uns hat das funktioniert, probiert es doch mal aus, was bei euch funktioniert. Und diese Ermutigung, sie ist manchmal so einfach, aber kann den Funken schon wecken.
Und dann warst du voller Energie.
Genau, dann habe ich angefangen.
Und womit hast du dann angefangen? Also ich glaube, viele Lehrkräfte, die so neugierig gucken, fragen sich ja auch, was ist ein guter erster Schritt?
Ja, genau. Und das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich ganz viele Menschen gefragt. Wie fangen wir eigentlich an? Und haben wir auch oft drüber geredet. Und der beste Anfang, finde ich, ist eigentlich immer erstmal der mit anderen, also gleichen Betroffenen im direkten Dunstkreis ins Gespräch zu gehen und davon zu berichten. Und also mir eine Handvoll Gleichgesinnte zu suchen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, alleine kann man nichts schaffen, oder wenig nur. Es ist viel Arbeit, aber wenn man eine kleine Gruppe von Menschen um sich schart, die auch Lust haben aufzubrechen, so war es ja bei Stefan auch und auch in vielen anderen Schulen ist es ja so gewesen, dann hat man so eine, die Early Adopters, ne? Also die Pioniergruppe quasi, die vielleicht andere anstecken kann, indem sie dann vorlebt, dass es funktioniert oder dass man auch anders ans Lernen herangehen kann.
Was ich ja dabei total cool finde, ist nur eine kurze Anekdote. Ja. Ich war letztens an einer Grundschule und ich habe das so gefeiert. Da war der Schulleiter und hat eine Referendarin bekommen. Und der hat gesagt, du kommst gerade aus der Uni, du bist die, die hier am meisten weiß.
Ja, wie schön.
Willst du nicht das, was du gelernt hast, ausprobieren? Und dann hat sie ein Dalton-Klassenzimmer aufgebaut und losgelegt. Und dann haben sie die Tür geöffnet für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich hat die auch von den Kolleginnen und Kollegen ganz viel gelernt. Aber dieser Schulleiter hatte den Mut zu sagen, zeig uns doch auch mal was, probier doch mal aus, was du gelernt hast. Wir begleiten dich dabei, aber ne, bring auch was rein. Und das fand ich so cool. Also es funktioniert bestimmt nicht überall. Aber dass so eine Schulleitung dann den Mut hat zu sagen, von dir können wir so viel lernen, zeig doch mal. Das fand ich super.
Und ich glaube tatsächlich, viele Dinge sind einfach nur eine Frage des Mutes. Ich selbst habe an meiner Schule, an der Hauptschule, spannende Erfahrungen gemacht, die einfach bei mir so einen Blick verändert haben. So Kleinigkeiten, von denen ich glaube, die macht fast jede Lehrkraft diese Erfahrung. Wir haben zum Beispiel ein Musical inszeniert mit Schülerinnen und Schülern, ein Jahr lang geprobt, haben 3 Abende lang die Aula vollgekriegt. Da waren dann Eltern, Lehrkräfte aus der Gesamtgemeinde, überall Leute. Und wir haben mit Wortwitz, also mit dem Wortwitz der Schülerinnen und Schüler, wirklich den Saal zum Toben gekriegt. Und unser Schulleiter glaubt, es ist eine gute Idee, am Freitagvormittag aus der IGS von nebenan die 8. und 9. Klassen herkarren zu lassen. Das heißt, wir hatten die Aula voll mit pubertierenden Mitschülerinnen und Mitschülern einer anderen Schule und da zündete kein Witz. Es war eine Sechsklässlerin, die sagte mir dann hinter der Bühne, während wir spielten, die sagte, Herr Eckert, die verstehen unseren Wortwitz nicht. Und ich dachte, hey, du hast so viel gelernt, das hätte ich dir im Deutschunterricht nie beibringen können. Und das hat für mich einfach so einen Blick geöffnet, der eigentliche Unterricht geht eigentlich anders. Und das müssen wir doch nutzen können. So.
Ja, und am besten lernen SchülerInnen, wenn sie gar nicht merken, dass sie lernen. Ne? Genau. Das gehört ja auch dazu, absolut. Aber sag mal, Markus, du bist ja dann auch viel an Schulen unterwegs. Was ist dein Eindruck? Womit beginnen Schulen am besten, wenn sie umdenken? Hast du da irgendwie Erfahrung?
Ich glaube, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Die Schulen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die kommen auf mich zu und sagen erstmal so, das ist so furchtbar anstrengend. Wir brauchen was bei uns, womit es uns irgendwo gut geht. So, und dann wäre ja zuerst immer so eine Frage, machen wir mal Achtsamkeit, Entspannung und so weiter. Und dann kommen wir aber irgendwann zu dem Punkt, wie stehe ich eigentlich zu dem, was ich mache? Was macht mir denn Druck? Und das sind ja diese Sachen, wo du sagst, da dürfen Schulen jetzt auch abweichen, die dürfen auch Neues probieren. Das macht Arbeit. Und auf der anderen Seite ist eben genau das aufrecht zu erhalten, dieses andere aufrecht zu erhalten, macht ja unglaublich viel Druck. Das kostet unglaublich viel Energie, diese Kontrolle aufrecht zu erhalten. Und da zu gucken, wo können wir denn kleine Experimente machen? Das ist sozusagen ein Weg. Es gibt andere Schulen, die sagen, wir sind schon irgendwie auf dem Weg und wir brauchen nochmal, ich arbeite zum Beispiel zu Growth Mindset, zum Umgang mit psychischen Erkrankungen bei Schülerinnen und Schülern und wie können wir die integrieren? Und dann kommen wir darüber, über den Weg, wo können wir uns öffnen? Also Schulen stehen einfach woanders und die Motive sind auch anders und das ist völlig legitim, finde ich. Viele merken einfach, so wie es jetzt läuft, funktioniert es nicht und da brauchen wir was anderes.
Das erlebe ich auch im Übrigen. Also eigentlich kommt immer das Argument, wie so oft bei Lehrkräften, also wenn wir jetzt noch was Neues machen sollen oder ausprobieren, das macht erstmal Arbeit, wie soll ich das noch hinkriegen, das noch zu stemmen, jetzt beispielsweise Schulentwicklungsideen zu entwickeln, auszuprobieren, neue Materialien und so weiter, was damit zusammenhängt. Aber der zweite Schritt ist ja, dass man dann, wenn man merkt, man verändert etwas und losgeht, auch merkt, man lässt ja auch Dinge los. Also es ist ja nicht nur ein On-Top, sondern es hören ja auch Dinge auf, die mir vorher Arbeit gemacht haben oder sie verändern sich. Aber auch das zu erleben, ist etwas, da muss man erstmal losgehen. Und wie so oft ist, das hast du ja vorhin selbst gesagt, das Wort des Loslassens, etwas, das geübt werden muss, denn wir hängen ja auch einfach in einem sehr traditionellen, sehr trägen, sehr großen und lange gewachsenen System fest und es ist schon immer so gewesen, das wunderbare Argument hat uns auch nicht geschadet und so weiter. Ja, schon. Die Welt hat sich ja auch verändert. Und ich finde, es ist eigentlich immer die leichteste Frage, wenn man bei sich selbst anfängt. Also wie müsste denn Schule für dich selbst sein, kann man ja das den Kollegen, die Kolleginnen oder auch die SchülerInnen fragen, damit du hier gerne hinkommen würdest, so wie Stefan es mit seiner kindlichen Intelligenz immer sagt. Ne? Und das dann mal konsequent zu denken, ja, wäre das denn möglich? Und ich finde, das ist eigentlich der Moment, was bräuchte es dafür, wäre es möglich, wo dann so ein Wandel durch die Gesichter der Menschen geht. Denn ja, man stelle sich vor, es ist Schule und jeder ginge gerne hin. Das ist einfach diese Welt kann man ja schaffen. Also. Mhm.
Ja. Ich würde einmal noch kurz ergänzen und hab dann aber auch noch eine Frage. Das, was ich erlebt habe, auch, also ich erlebe ja auch das Gegenteil, da ging es um Elterngespräche und dass Eltern ja auch Ideen haben, wie das funktionieren kann. Und ich war an einem Gymnasium nicht in Niedersachsen und das hat mir nochmal zu denken gegeben und das war für mich nochmal ein Anstoß. Da gab es dann Lehrkräfte, die haben sich dann hingesetzt, die Arme verschränkt und gesagt, und wenn Eltern da mitreden können, wer sind wir denn überhaupt noch? Also das war eine Identitätsfrage und ich fand die Frage total wichtig, weil die genau diese Angst ausdrückt, nämlich wer sind wir, wenn wir diese Kontrolle aus der Hand geben? Und ich glaube, das müssen wir mit Leben füllen, weil Lehrkräfte sind viel mehr als nur Wächter der Ordnung so oder Wächterinnen der Ordnung. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken zu definieren, wer bin ich denn eigentlich?
Wir haben ein ganz tolles Gymnasium hier in Hannover, die gerade ausprobieren, ihre Schulentwicklungs-AG zu verschiedenen Themen zu machen, immer mit SchülerInnen und Eltern zusammen gesteckt. Also da sitzen immer Lehrkräfte, SchülerInnen und Eltern. Ja. Total produktiv, natürlich dann in der Schulgemeinschaft auch nicht unumstritten, aber nochmal anders getragen. Fand ich super spannend zu sehen.
Ja, da also auch der Paritätsgedanke in der im Schulvorstand beispielsweise, ne? Also dass man alle Gruppen mit reinholt und auch alle anhört gleichermaßen und nicht nur die Lehrkräfte und Schulleitung oder ein bisschen die SchülerInnen. So, also der partizipative Gedanke ist ja absolut einer, der ganz wichtig ist, finde ich, in der Schulentwicklung. Ja.
Das heißt, diese Schule, von der du gerade erzählt hast, da hast du auch ein bisschen genauer hingeguckt und mitgekriegt, was da auch nicht unumstritten ist.
Ja, natürlich. Also das ist ja dann die Resonanz, euer Wort nochmal zu bemühen, dass wenn man dann vor Ort ist, dann hört man natürlich mal, und wie findet ihr das und wie findet ihr das? Oder fragt eine Schulleitung und wie läuft das? Und sie tragen das alle mit. Ne? Und das ist ja nie so, dass alle Juhu schreien und erstmal dann sofort in eine Richtung rennen. Das ist ja auch gar kein gesunder Prozess. Nee. aber natürlich, wenn dann diese Reibung schon im Erarbeitungsprozess entsteht, und das ist was wir hier im Kultusministerium auch ganz oft diskutieren. Wir arbeiten ja auch viel partizipativer. Und man merkt natürlich, dass dann die Kolleginnen und Kollegen sagen, vorher ist das richtig viel Arbeit. So viel Arbeit haben wir uns vorher nicht gemacht. Aber sie merken hinterher auch, dass dann weniger gemeckert wird oder gar nicht mehr gemeckert wird, dass nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt wird und dann natürlich auch zum Teil ganz anders umgesetzt wird in den Schulen, weil einfach ja auch was Eigenes mit reingeflossen ist. Ich glaube, das kennen wir alle, ne? Und deswegen ist diese Art zu arbeiten einfach viel effektiver unterm Strich, auch wenn es am Anfang mehr Zeit kostet.
Ja, es schafft viel mehr Identifikation und das Gefühl von, es ist meins, was ich da auch schaffe. Ich habe da etwas zu beigetragen, man pflegt es auch ganz anders. Es geht ja sozusagen bis hinunter zu den Schultoiletten, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn SchülerInnen sich mit dem Lernort Schule identifizieren, ist es viel weniger Vandalismus festzustellen und so weiter. Also das löst ja eine ganze Reihe von Problemen, die man gar nicht unbedingt im Blick gehabt hat dabei, aber als positive Folge. Ja. Aber wo du es gerade ansprichst, also ich merke das ja auch im eigenen Alltag, dass ich auf Widerstände stoße in der eigenen, im eigenen Schaffen oder auch in der Auseinandersetzung mit Menschen, die schon Schule entwickelt haben, auch in der Praxis. Da mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das für dich ist, die du ja oben stehst in der Spitze der Dienstkette letztlich. Also kriegst du viel Gegenwind und wie ist das für dich? Wie gehst du damit um, wenn ich mal so persönlich fragen darf?
Also ich vergleiche mich ja gerne mit dem Fußball-Bundestrainer. Ich glaube, es gibt wenig Menschen außer mir und ihm, wo so viele Menschen mitreden und es im Zweifel auch besser machen würden. Insofern, ne, jeder war schon mal in der Schule oder kennt jemanden, der in der Schule ist oder hat Kinder in der Schule und so weiter. Insofern gibt es da immer viele kluge Ratschläge und ich finde es manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil das ist ja genauso eine Fachpolitik und Fachwissenschaft, wie Wirtschaft auch, ja. Und in den Wirtschaftsfragen oder so würde niemand sagen, ich weiß das doch alles besser, weil ich bin schon mal einkaufen gegangen oder so. Also war jetzt sehr vereinfacht, aber ihr seht es mir nach. Ja. Und das ist schon manchmal, ne, wenn dann Dinge in Abrede gestellt werden, obwohl alle wissenschaftlichen Befunde, aber Markus, das kennst du auch, ne, eindeutig sind beispielsweise, dann habe ich dafür manchmal echt nicht so viel Verständnis. Aber ja gut, ansonsten gehört das halt dazu. Mhm. Ne? Das ist, also erstmal finde ich Reibung produktiv. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man dann Gegenwind bekommt und mal zuhört, was eigentlich dahinter steckt, dann sind das ja manchmal auch Ängste davor, was loszulassen, was man kannte, Ängste vor zu viel Arbeit oder manchmal auch einfach Destruktion. Also es geht ja manchmal auch einfach darum, das ist eine Grüne, dann werfen wir der mal Leistungsfeindlichkeit vor und das ist dann durchsichtig parteigetrieben oder wie auch immer. Und da versuche ich das einfach nicht an mich heranzulassen und zu ignorieren und mit den anderen, die einfach Anliegen haben, auch zu arbeiten, mal zuzuhören, was wollen die eigentlich. Mhm. Ich erlebe ganz oft auch, dass ich Gegenwind bekomme und wenn ich dann frage, warum, dass dann einfach Dinge mitgedacht werden, weil sie mit meiner Person assoziieren. Ja. Also du magst keine Gymnasien, deswegen ist das, was du vorschlägst, ja gegen Gymnasien als Beispiel. Mhm. Und wenn ich dann sage, wie kommen Sie denn da drauf? Ich bin doch hier an einem Gymnasium, Sie arbeiten hier doch gut, ich mache doch gar nichts, was Ihnen schadet, dann kommt manchmal, ach, die hat ja doch Ahnung von dem, was sie redet. Also ne, manchmal wird dann gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie wissen, wovon sie hier reden und was sie tun. Ich bin ja ganz begeistert.
Im Ernst, sowas sagt man
dir? Gibt es dann auch, ja. Also manche glauben ja auch, das wäre ein Kompliment. Ich kann hier vielleicht verraten, ist es nicht. Aber nein, also insofern, reden hilft einfach auch da. Ja. Ne? Weil oft ist man gar nicht so weit auseinander. Oder manchmal ist es dann auch der eine Halbsatz, der den Leuten Sorge macht, den kann man auch wieder streichen, weil der war vielleicht gar nicht so relevant für das Projekt. Ja. Und insofern werbe ich auch immer dafür, sehr früh zu sagen, wenn dieser eine Halbsatz im Erlass steht, weil es ist immer leichter, den dann einfach frühzeitig zu streichen, als immer mit dem, ne, mit der Faust in der Tasche da zu sitzen, sich zu ärgern und nach 2 Jahren einmal loszuschreien, warum diese Scheiße, entschuldigt, eigentlich in diesem Erlass steht. Aber zu der Frage, ich glaube, dass sich das irgendwann einfach durchträgt. So, deswegen habe ich da eine relative Ruhe, weil mein Ansinnen ist ja, gute Arbeit zu ermöglichen.
Ja.
Ich nehme niemandem was weg. So, und ich glaube, dass das tragen wird. Und ich glaube, dass wir auch Themen haben, wo wir alle noch nicht wissen, was sich bewährt. Also es gibt zum Teil auch Dinge, da brauchen wir wirklich dieses Try and Error.
Unbedingt.
Und insofern, und es gibt auch nicht für jede Gruppe die gleiche Antwort. Und insofern habe ich da eine relativ innere Ruhe, ehrlicherweise, und glaube, dass das sich auszahlt irgendwann.
Aber das ist tatsächlich was ich sehr beeindruckend finde. Also mit genau dieser Ruhe ranzugehen und zu sagen, da gibt es Kritikerinnen und Kritiker und ich höre mir das an, ich gehe auf sie zu. Das ist ja, ich habe Schule ja schon lange begleitet, das ist für Bildungsministerinnen und Minister und Kultusministerinnen und Minister ja nicht zwingend ein Einstellungskriterium. Das finde ich ja schon sehr, sehr beeindruckend, da zuzuhören und zu sagen, ich gucke mir das mit Gelassenheit an und wir können eben auch Fehler machen. So, und das ist was ich von wissenschaftlicher Seite ja mal total wichtig finde. Ich arbeite mit dem Growth Mindset, mit dem wir wachsen an Fehlern. Und das war übrigens auch einer der Fragen, die ich mir im Vorfeld überlegt habe, die hast du schon beantwortet, ohne dass ich die gestellt habe, nämlich wie gehst du damit um? Ich habe gar keine Frage, ich wollte nur sagen, ich finde es beeindruckend. So, Punkt.
Ja, und das ist ja was, wo ich glaube, dass es sich auch lohnt, da können wir hier noch drüber nachdenken, aber auch sonst, wie kriegen wir diese Fehlerkultur ins System?
Ja.
Ne, weil am Ende ist doch nicht wichtig, einem Elternteil am Ende sagen zu können, ich habe alles richtig gemacht und Ruhe jetzt, sondern es ist doch wichtig zu zeigen, wie man im Zweifel auch mit einem Fehler umgeht.
Unbedingt.
Also ne, man mag nicht jeden Schüler gleich, da sitzen 30 Kinder, da hat man vielleicht nicht alle zu 100% 24/7 im Blick. So, aber das dann auch anzuerkennen und sich dann selber zu reflektieren und das als Stärke zu sehen. Und ich weiß, Eltern dulden das oft auch nicht. Ne? Also wir haben ja auch gleichzeitig so eine Klagewut bei Eltern und ich schreibe sofort eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Und also ne, wir haben ja eine gesellschaftliche Spirale, die das auch schwer macht. Aber umso wichtiger ist es eigentlich, genau eine solche Kultur zu etablieren. Und das würde, glaube ich, auch vieles leichter machen am Ende.
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch in Schule erstmal was macht, wenn ich merke, ich bin selber oder meine Kinder sind selber nicht mehr bewertet. Ich merke das ja als Vater, wenn meine Kinder ungerecht bewertet werden und ich habe einen Sohn mit ADHS, wo ich denke, da müsst ihr auch drauf Rücksicht nehmen. Und wenn dann irgendwas sozusagen kommt, irgendjemand kommt, der sagt, dein Sohn ist so und so, mach das deshalb und deshalb und deshalb und deshalb, also ein Urteil kommt, dann merke ich, bin ich ja viel schneller auf den Barrikaden, als wenn Lehrkräfte sagen, wir sind da ein bisschen ratlos, was sollen wir denn da tun? Und dann finden wir ja meistens immer einen Weg. Und ich glaube, das aus eigener Erfahrung jetzt berichtet. Und ich glaube aber, wenn Lehrkräften das gelingen kann, immer wieder zu sagen, wir versuchen hier das Beste, aber wir urteilen nicht. Wir müssen manchmal beurteilen, das ist auch ein Teil des Jobs, aber wir können immer wieder ins Gespräch darüber gehen. Dann, glaube ich, nimmt auch dieses Klagen ab, dieses Meckern, diese Fronten nehmen dann einfach ab. Das bin ich überzeugt von. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das eben nicht nur für die Schule, sondern auch, wenn wir auf die gesamte Gesellschaft gucken, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
Ja, ein Lehrer eines meiner Kinder hat mal zu dem Kind gesagt, und jeder Tag beginnt neu.
Ja, ach, das ist ein schöner
Satz. Und das fand
Satz,
ich so schön, weil das ja immer dieses ist, dass auch Kinder dann mit einem Fehler nach Hause gehen und denken, kann ich morgen überhaupt wieder dahin gehen? Ist jetzt der Ofen für immer aus und so weiter? Und das fand ich einen so schönen Satz, weil der genau das ermöglicht, zu sagen, und morgen beginnst du neu und morgen beginne auch ich neu und dann versuchen wir es wieder. Und na, irgendwann passiert das vielleicht nicht mehr.
Ja, das ist ja der Growth Mindset-Gedanke, der auch Markus ganz wichtig ist, immer wieder den Versuch des, das Fixed Mindset sozusagen aufzulösen, nicht es ist so oder es ist ins Wasser gefallen oder der Ofen ist aus oder ich kann etwas nicht, sondern morgen ist ein neuer Tag oder morgen beginnt es neu, eröffnet eben den Entwicklungsspielraum auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Wie viele eigene Glaubenssätze hat man nicht nur durch die eigenen Eltern, sondern auch durch Lehrkräfte, ne? Einem selber, also ich hatte das Glück, dass ich das nicht erlebt habe, aber ne, die einem, also nicht im Negativen, vielleicht muss man es so rum sagen, weil Glaubenssätze habe ich natürlich auch mitgekriegt, die dann da wirklich so geprägt sind auch davon, dass ihnen immer wieder gesagt wurde, und du bist der, der vor der Tür steht oder was immer.
Ja. Ne? Ich glaube tatsächlich, das ist ja, wir sind ja alle mit Glaubenssätzen positiv wie negativ, passend wie unpassend unterwegs, auch die Lehrkräfte, die mit Kindern arbeiten, meistens haben die Glaubenssätze ja die Angewohnheit, nicht bewusst zu sein. So, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, zu sagen, ich kann auch mal gucken, was ist denn da bei mir eigentlich los? Und in dem Moment, wenn ich merke, so, was passiert denn bei mir eigentlich? Mich da sozusagen ein Stück weit ertappen, ohne mich ertappt zu fühlen, sondern zu sagen, so, da habe ich eine Chance zu wachsen. Wenn mir das als Lehrkraft gelingt, dann ist das doch ein besseres Vorbild, kann ich ja für die Kids, kann ich auch für Eltern nicht sein, als dass es mir selber gelingt und dass es sichtbar wird.
Ich finde auch immer schön zu sehen, wenn dann Kolleginnen und Kollegen LehrerinfluencerInnen über dieses Thema Reflexion sprechen. Und man merkt, wie die auch selber strugglen. Und ich finde so gut, dass sie das Thema immer auch selber setzen.
Ja.
Ne? Immer wieder zu sagen, Leute, wir müssen uns auch reflektieren. So, bin nicht in jeder Situation perfekt. Und was an meiner Geschichte löst denn das in mir aus? Das ist ja wirklich schwer, sich diesen eigenen blinden Fleck dann auch vor Augen zu führen. Und das finde ich immer richtig stark. Also immer, wenn so ein Beitrag kommt, denke ich, yes, genau, darüber müssen wir auch reden.
Das ist tatsächlich der Ursprungsgrund, weshalb ich angefangen habe bei Instagram und auch hier den Podcast zu machen, weil ich war an 5 Schulen in 3 Bundesländern und habe unterschiedlichste Schulformen kennengelernt, von Gymnasien, Gesamtschulen, aber auch an der Brennpunkt-Realschule in Berlin-Neukölln und alles dazwischen sozusagen, jetzt nicht an der Haupt- oder an der Oberschule, aber ich musste erst einmal so richtig auf die Nase fallen, das hatte ich in der ersten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, da ging es ums Thema professionelle Nähe, im Kontrast zur professionellen Distanz, die ja immer eigentlich einem beigebracht wird in der Lehrkräfteausbildung, also bloß kein Geschmäckle entstehen lassen, Abstand halten und so weiter, aber für mich war der Schlüssel zum Glück nachher letztlich der, dass ich getraut habe aufzumachen und in die Beziehung einzusteigen mit den Lernenden, aber eben die professionelle Beziehung, ne? Und da ohne Geschmäckle quasi, aber da auch zu lernen, und damit fing es dann letztlich an, dass ich gemerkt habe, ich möchte mich auch noch weiter dafür engagieren, dass ich mich auch verwandeln kann. Und eine Schulentwicklung beginnt immer bei der einzelnen Person. Also wenn da die Bereitschaft nicht da ist, wenn die Haltung sich nicht ändert, dann ist es auch findet keine Entwicklung statt letztlich. Und das ist das, wozu ich eigentlich immer versuchen möchte zu ermutigen. Also auch in all den kleinen Dingen, die ich auf Social Media poste, aber auch hiermit und auch nachher mit dem Festival letztlich. Traut euch, also habt nicht die Angst davor, hinzuschauen. Natürlich ist das manchmal auch ein Painpoint, so, ne, bei sich selbst eine Reflexion anzufangen, aber immer einer, der sich lohnt. Es gibt da nichts zu verlieren, es gibt nur zu gewinnen. So, und deswegen auch den Mut dazu zu entwickeln. Ja.
Was sind denn so Voraussetzungen, dass ein Mensch diese Reflexions- und Entwicklungsprozesse als was Produktives für sich zu empfinden? Also weil so viele sagen ja, das ist mir zu anstrengend, ne? Ich mache das nicht. Und dann leuchten nicht wie bei Tobias die Augen und sie erzählen davon, wie sie immer weiter wachsen, ne? Sondern es ist eher ja genau das Gegenteil, dass sie so in sich zusammensacken und sagen, schaffe ich alles nicht.
Ich glaube, wenn wir die Studienlage uns anschauen, dann wissen wir einfach so Growth Mindset, also an Sachen zu wachsen, in Reflexionen zu kommen, hat eine ganze Menge damit zu tun, ob die Vorbilder, die ich habe, also Lehrkräfte, Eltern, vielleicht auch Kultusministerinnen, also alle, die sozusagen, wo ich sagen, so, die leben mir was vor, die tun das. Und wenn die das tun, ich habe ein Beispiel, als ich die Studie gelesen habe, da dachte ich so, ja, das kenne ich quasi aus meiner eigenen Lehrerzeit. Irgendwann ist langfristig bei uns in der Klasse, also in der Klasse, die ich hatte, die Englischlehrerin ausgefallen, also lang erkrankt und es war keine Ersatzlehrerin. Und dann hat mein Schulleiter gesagt, naja, dann müssen wir den Eltern jetzt beibringen, dass sie kein Englisch haben für mindestens ein halbes Jahr. Ich habe gesagt, ich spreche richtig schlechtes Englisch, aber es ist besser, dass sie in der 7. Hauptschulklasse schlechtes Englisch sprechen, als dass sie gar kein Englisch haben. Und so bin ich vor die Eltern getreten, vor die Kids getreten, habe gesagt, wir müssen zusammen lernen. Ich spreche furchtbar schlechtes Englisch, aber ich möchte euch ermöglichen, dass ihr Englisch habt. Und ihr könnt mich auch genauso korrigieren. Wir lernen es jetzt zusammen. Und nachher sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, wir haben so viel gelernt in diesem halben Jahr. Das lag nicht an mir, sondern das lag daran, dass sie sich getraut haben zu lernen. Und da ist bei den Kids Entwicklung entstanden. Und das ist bei mir, hat sich das aber wieder zurückgewirkt. Ich war ja auch noch ein junger Lehrer. Ich gedacht habe so, verdammt, da ist Schule wieder gut gelaufen. Und das aufgrund, nur weil ich aus einer Not sozusagen, am liebsten hätte ich die Schwäche ja nicht zugegeben. Und ich habe sie nur aus Not zugegeben. Und dann dachte ich, ach, cool, das sollte ich mal häufiger machen. Das ist eine gute Sache.
Und da wachsen ja Schüler wirklich dran. Ne? Also ich war an einem Gymnasium in Osnabrück, die haben bei Jugend forscht mitgemacht. Und der Schüler erklärte sein Projekt und die Lehrerin stand daneben und sagte irgendwann, ich habe es auch nicht mehr verstanden. Und das war einfach das so schön, ja, ja, dass ja. Der dann merkte, okay, dann erkläre ich ihr das jetzt. Und es war gar nicht der Anspruch, dass die Lehrerin das alles versteht. Ne? Und das ist ja auch genau Schwäche zugeben, aber da werden SchülerInnen plötzlich viel größer, alleine weil man selber den Mut hat, das anzuerkennen. Das
ist ja. Und wenn ich nicht derjenige bin, der sagt, ich muss alles besser wissen, sondern ich kann mich drüber freuen, wenn Leute über sich und übrigens auch über mich selbst hinauswachsen, dann glaube ich, macht Wachstum einfach Spaß und dann kriegt man die leuchtenden Augen, mit denen Tobias eben erzählt hat.
Ja, die sind da. Ich habe tatsächlich, unsere Zeit neigt sich dem Ende, ich habe aber noch drei Fragen, wenn ich mal so vorstellen darf. Die erste Frage, ganz kurz. Wir haben jetzt gar nicht über deine weiteren Projekte gesprochen, über die Novelle vom Schulgesetz und über die Oberstufenreform und alles schöne Dinge.
Schreit also, nach einer Folge 2.
Theoretisch schon. Ich würde mich sehr freuen. Die Einladung ist jederzeit ausgesprochen. Aber wie können wir denn und wie kannst du denn, muss ich eigentlich sagen, sicherstellen, dass diese positiven Prozesse fortleben, auch in Zukunft? Also gerade das Freiräumekonzept, es wäre schade, es zu verlieren. Gibt es da Mechanismen, wie du das sicherstellen kannst? Oder?
Ich kann das total nachvollziehen, weil ich mir die Frage auch oft stelle. Mhm. Und meine Hoffnung ist, dass zu einem Stück weit Prozesse angestoßen sind, die sich nicht aufhalten lassen.
Das hoffe ich auch.
So, aber am Ende ist natürlich immer klar, dass es schon darüber entscheidet, wer an einer Spitze von etwas ist, ob die Person unterstützt oder nicht. Das erleben wir bei Schulleitungen. Das erleben wir bei Lehrkräften vor einer Klasse und das ist natürlich hier dann auch nichts anderes. Wenn die Haltung nicht stimmt und das Commitment nicht da ist, dann ist immer Sand im Getriebe am Ende. Und insofern kann ich das tatsächlich nur bedingt und hoffen, dass ich genug Mut und Euphorie auslöse, Aber ehrlicherweise, ich arbeite auch einfach daran, dass es weitergeht. Denn in Niedersachsen gab es ja ewig keine Kultusministerin mehr, die oder Minister waren es ja vielfach, die länger als 5 Jahre da waren. Ich glaube, dass dem System auch einfach Kontinuität gut tun würde. Insofern denke ich da noch gar nicht drüber nach. Aber die Frage ist natürlich berechtigt und ganz verhindern kann ich das, glaube ich, nicht.
Nein, wäre schon. Aber die Prozesse, die du angestoßen hast, und ich denke gerade, also wenn mal die Luft der Freiheit geschnuppert wurde, ist es schwierig, sie wieder einzufangen. So, ne? Wenn der Gin aus der Lampe ist quasi. Okay, die zweite Frage spare ich mir, aber ich habe eine Frage mitgebracht, die habe ich versprochen, dass ich sie dir stelle. Denn meine Töchter haben gestern am Frühstückstisch erfahren, dass ich mich heute mit dir treffe. Und haben mich gebeten, dir eine Frage zu stellen. Und ich habe gesagt, okay, ich traue mich, die zu stellen. Und die Frage ist ganz einfach. Und zwar, ich muss kurz nachschauen, dass ich sie richtig stelle. Wann denn du denkst, dass die Hausaufgaben abgeschafft werden?
An der Schule deiner Kinder dann, wenn sie sich dafür einsetzen und das in der Schule diskutiert wird.
Gut.
Denn ehrlicherweise, es gibt keine Pflicht dazu, Hausaufgaben aufzugeben. Wobei ich sagen muss, Vokabeln lernen wird wohl immer ein bisschen dazugehören. Es gibt so Dinge, ne, das Einmal-Eins lernen, all solche Dinge, die muss man einfach immer wiederholen. Aber im Grundsatz gibt es die Notwendigkeit nicht. Und ich kann, aber das sagst du deinen Kindern bestimmt auch, viele Schulen haben auch schon heute gar keine Hausaufgaben mehr.
Genau, das haben sie gehört. Ich glaube, daher kommt die Frage.
Ja, aber da wirklich, SchülerInnen haben eine relevante Stimme in der Schule. Sie sollen sich trauen, das zum Thema zu machen.
Wunderbar, das ist eine schöne Botschaft. Gebe ich Ihnen gerne weiter. Dankeschön.
Ich fand, das klingt, wir sind ja so ein bisschen unter Zeitdruck, ich fand, das klingt schon direkt nach einer guten Schlussbotschaft. Schülerinnen und Schüler haben einfach eine relevante Stimme in der Schule. Und das, glaube ich, sagt auch das meiste über deine Politik aus und über das, was du machst. Die das machen, haben eine relevante Stimme. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir für deine Zeit.
Ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Schauen wir mal, wann wir das fortsetzen.
Vielen Dank, es wäre eine Freude. Bis zum nächsten Mal.